Cybersecurity entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
Guten Abend, Reinhold.
Hi, Johannes, grüß dich.
Hi. Reinhold, wir nehmen das Feedback unserer Hörer ja sehr ernst.
Ja, auf jeden Fall.
Und wir haben ja normalerweise schon so ganz gute Reviews, außer wenn wir über Quantencomputer sprechen, dann hängen wir schon ab und zu vielleicht mal den einen oder anderen ab.
Ja, da gab es sehr direktes Feedback. Ja, richtig. Haben wir vielleicht ein bisschen übertrieben.
Ja, deswegen Double Down. Quantencomputer-Folge. Okay, aber. Also das Ding ist folgendes.
Ja.
Es gibt gerade super heiße News auf dem Gebiet. Ja, so.
Okay.
Aber, und das ist jetzt auch ernst gemeint, ja, so das Problem liegt nicht beim Rezipienten, wenn wir, ich sage jetzt mal wir, du erklärst es genauso schlecht, Reinhold.
Ja, auf jeden Fall.
Nee, also ich meine, wenn ich das nicht gut genug erkläre, dann ja, das nehmen wir gern an. Wir probieren es, ich werde es probieren, noch ein bisschen mehr mit den Basics einzusteigen, um diese aktuelle Entwicklung wenigstens, sag ich mal, in groben Zügen erklären zu können, weil die ist nämlich mega, mega spannend.
Okay,
das ist völlig super, turbulent, also das ist völlig wild. Tatsächlich, wenn die Folge gesendet wird, wir nehmen jetzt gerade im Mai auf, das ist jetzt schon vor einem Monat passiert ungefähr, also so im April 2026, aber da überschlagen sich die Ereignisse gerade.
Ja. Ich bin super gespannt. Also ich tue jetzt einfach mal so, als ob ich es nicht sofort verstehen würde, ja.
Genau, das ist gut. Also grundsätzlich vielleicht zur Einordnung jetzt, ich habe mir gedacht, erstmal fangen wir ganz, ganz, ganz am Anfang an, wenn wir drüber reden, was ist so ein Quantencomputer, ja?
Ja.
Da fangen wir erstmal vielleicht beim herkömmlichen Computer an, in der Digitaltechnik. Das ist eine meiner Lieblingsvorlesungen, die ich selber auch gebe im ersten Semester.
Mhm. Die auch deine Studenten lieben.
Ja, mit Sicherheit. Und da gibt es ja quasi in der Informatik gibt's sogenannte Gatter. Es ist eine grundlegende Abstraktion in der digitalen Logik.
Mhm.
Um das zu erklären, magst du erklären, was so ein Gatter macht? So ein Und-Gatter zum Beispiel.
Ja, genau, so ein Und-Gatter gibt es ja, genau.
Mhm. Ja.
Wenn da 1 und 1 zum Beispiel zusammenkommen soll, dann wird ein 1 draus.
Mhm, genau.
Und wenn du ein 1 und ein 0 hast, kommt 0 raus.
Genau.
Und andersrum genauso. So einfach ist das.
So einfach ist es, genau. Also es ist ein Kasten, der hat 2 Eingänge, die sind jeweils binär, also 0 oder 1 und einen Ausgang. Der ist auch binär, 0 oder 1. Und dann gibt es also 4 Möglichkeiten, was für Werte reinkommen können. 0, 0. Da kommt eine 0 raus, 0, 1 kommt eine 0 raus, 1, 0 kommt eine 0 raus. Und nur bei 1 und 1, also deswegen heißt es auch Und-Gatter, wenn der eine Eingang und der andere Eingang 1 ist, kommt eine 1 raus.
Ja, ich hoffe, das haben alle verstanden.
Das ist quasi in einem klassischen Computer quasi so eine Basiseinheit. Es ist nicht das einzige Gatter, sondern es gibt noch andere Gatter.
Ein OR.
Ein OR-Gatter. Ein
XOR,
genau. Ja. Also das OR, ne, da kommt eine 1 raus, wenn das eine oder das andere oder beide 1 sind.
Mhm.
Bei einem XOR exklusiv oder, da kommt eine 1 raus, genau dann, wenn die Eingänge ungleich sind. Also 1, 0 oder 0, 1 liefert eine 1, alles andere liefert eine 0 und so weiter. Und es gibt auch einen Inverter. Das ist das einfachste Gatter, würde ich sagen. Es hat einen Eingang, einen Ausgang, geht eine 0 rein, kommt eine 1 raus, geht eine 1 rein, kommt eine 0 raus.
Ja.
So, und damit kann man alles bauen, erstaunlicherweise. Alle digitale Elektronik, alle CPUs, die bei uns so laufen, kann man quasi mit so Gattern ausdrücken, was echt wild ist eigentlich.
Ja, und das ist ja auch das Interessante, oder? Dass, wenn wir so über Computer sprechen, sagen wir auch, eigentlich sind die richtig dumm und eigentlich total primitiv. Also super einfach irgendwie, worauf die basieren. Und das ist ja genau das, ja.
Wenn
man das mal erklärt und dann mal verstanden hat, dann weiß man auch, ja, okay, basiert auf sehr primitiven Dingen.
Ist so, ist wirklich so, ja. Und jetzt, wenn wir quasi von der normalen Welt in die Quantenwelt gehen, ja?
Dann wird's wild.
Dann wird's wild. Und ich meine, ich behaupte jetzt auch nicht von mir, dass ich das alles im Detail verstehe, ja? Aber ich möchte es quasi so einfach ausdrücken, ja, also möglicherweise an der einen oder anderen Stelle didaktisch vereinfacht.
Mhm.
Wenn wir jetzt nicht ein Bit haben, ein Bit ist immer 0 oder 1, sondern wir haben jetzt ein Qubit. Dann kann man sich das so vorstellen. Dieses Qubit, das ist ein Punkt auf unserem Globus. Ja? Also du machst Google Maps auf, das ist ein Globus. Mhm. Und der eine Punkt genau am Nordpol, das ist die hundertprozentige 1. Und der eine Punkt genau am Südpol, das ist die hundertprozentige 0. Mhm. Also im Endeffekt stell dir, wenn du dir so einen Globus vorstellst, die klassischen Computer, die können entweder nur Nordpol oder Südpol, da gibt es nichts dazwischen.
Genau.
Aber so ein Qubit kann quasi jeder Punkt auf der Erdkugel sein. Mhm. Also es bedeutet, der Punkt irgendwo in Deutschland, der ist halt tendenziell eher so nördlich. Ja. Das bedeutet, der ist tendenziell so mehr 1 als 0. In anderen Worten bedeutet das, wenn du quasi sagst, ja, was ist es denn jetzt? Ja, also wenn du so ein Qubit irgendwann misst, ja, das ist ja diese Sache mit dieser Heisenbergschen Unschärferelation, wo quasi das Qubit, ne, es ist nur so eine Wahrscheinlichkeitsverteilung bis zu dem Zeitpunkt, zu dem du sagst, ja, ich möchte jetzt wissen, was du bist. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt, zu dem du es wissen möchtest, zu dem Zeitpunkt, zu dem du misst, legt sich das Bit fest. Und dann ist es halt vielleicht, ne, wenn du dir einen Punkt irgendwo in Deutschland vorstellst auf der Erdkugel, vielleicht, was weiß ich, in 75% der Fälle ist es 1 und in 25% der Fälle kommt halt eine 0 raus. Ja? Das ist nicht deterministisch dann.
Aber wenn ich jetzt mehrmals hintereinander messe, dann habe ich trotzdem noch diese Wahrscheinlichkeit. Also ich müsste ganz oft messen und dann wüsste ich, okay, so mit 75% Wahrscheinlichkeit ist das Ding eher Richtung 1.
Du kannst nicht mehrfach messen. Also wenn du ein Qubit misst, machst du es kaputt. Du misst es und dann ist es futsch. Ja? Mhm. Da kannst du natürlich den kompletten Prozess wiederholen und dann kriegst du am Ende so eine Wahrscheinlichkeitsverteilung raus. Ja? Aber da musst du das ganze Ding von vorn laufen lassen.
Mhm. Okay.
Und es bedeutet also auch, es gibt ganz viele Punkte, zum Beispiel rings um den Äquator. Und bei denen ist es genau 50-50. Ja. Ja, also die sind in 50% der Fälle sind die 1, in 50% der Fälle sind die 0. Mhm. Aber man sieht da auch, ne, warum habe ich jetzt gesagt, das ist eine Kugel? Na, da hätte ja jetzt quasi eigentlich so ein zweidimensionales Feld auch gereicht. Naja, es gibt ja auch quasi rings um den Äquator gibt es ja auch Strecke. Ne?
Ja.
Das ändert an dieser 50-50-Wahrscheinlichkeit nichts, aber das hat einen Einfluss auf das System, auf den wir jetzt hier nicht weiter eingehen.
Okay.
So. Und jetzt gibt's quasi, jetzt stellst du dir vor, du hast solche Qubits, das ist quasi ein Punkt auf der Erdkugel und mit denen kannst du verschiedene Sachen machen. Und unter anderem kannst du die durch sogenannte Quantengatter machen lassen. Also ein Quantencomputer ist quasi ein Computer, der bestimmte Quantengatter effizient ausführen kann. Und diese Quantengatter, die sind super weird. Ich möchte auch gar nicht genau darauf eingehen, was die machen. Ja,
also es ist kein Quanten-End. Quantenohr.
Nee, die sind meistens benannt nach so Physikern. Also es gibt so ein Pauli-Gatter oder so ein Hadamard-Gatter oder so ein Deutsch-Gatter oder ein Toffoli-Gatter. Ja?
Okay.
Ja, genau. Und die verschieben diesen Punkt auf der Erdkugel auf verschiedene Arten, sage ich jetzt mal. Ja? Also nur zum Beispiel, was weiß ich, 90 Grad nach Osten, na? Ist so eine Verschiebung. Oder so. Und da gibt es natürlich dann auch noch so, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal Quanten-Magic, ja, wo dann quasi Qubits miteinander verschränkt werden. Also, dass die miteinander wechselwirken, ja. Aber das ist eigentlich jetzt gar nicht so relevant. Aber relevant ist, es gibt also diese Quantengatter und unter anderem gibt es eben, wie beim klassischen Computer, gibt es ja zum Beispiel Gatter, aus denen du alles bauen kannst, also so. Bei einem klassischen Computer ist es typischerweise das NAND, also das Not-And, mit dem kannst du alles bauen. Und in einem Quantencomputer gibt es eben auch so Gatter, die man bevorzugt nutzt, um sich quasi seinen Computer zu bauen. Google verwendet hier zum Beispiel in ihren Berechnungen dieses Toffoli-Gate hauptsächlich. Mhm. Ja, so. Was das genau macht, sei dahingestellt. Ja, es ist
auf jeden Fall kein Skandal. Toffoli-Gate.
Nee, genau. Nee, es heißt auch Controlled Controlled Not Gatter. Ja, so. Also, ist der technische Name davon, aber so. Okay. Jetzt ist es also so: Angenommen, ich habe einen Algorithmus, der auf dem Quantencomputer läuft, dann kann ich ja angeben, wie viele Toffoli-Gates würde der brauchen. So. Das ist ja schon mal ein Maß dafür, wie kompliziert dieser Quantencomputer sein muss.
Mhm.
Und dann gibt es noch ein zweites Maß, weil diese Toffoli-Gates, also die Anzahl der Gatter, ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, wie viele Qubits brauche ich denn?
Ja, Das höre ich immer wieder. Irgendwie so und so viel Qubits hat jetzt dieses Ding.
Mhm. Genau. Und bei den Qubits muss man auch vorsichtig sein. So, also jetzt ist die Sache die. Jetzt können wir uns einen Quantencomputer hinmalen und wir können uns ein ideales Toffoli-Gate hinmalen und wir wissen genau, wie sich das verhält, wenn da verschiedene Qubits reingehen. Ja?
Okay.
Ja. Das ist ein idealisierter Computer.
Mhm.
Aber jetzt kommt das große Problem an Quantencomputerei, ist, während wir bei einem herkömmlichen Computer eine sehr, sehr, sehr geringe Fehlerrate haben, ja, also so ein Gatter, ja, dass sich das verrechnet. Das passiert. Das passiert aber irgendwo in der Größenordnung, ja, keine Ahnung, müsste ich jetzt Zahlen erfinden, aber ich schätze mal 10 hoch minus 12 oder 10 hoch minus 15 oder so. Also das ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, ja, solange der Computer sich innerhalb seiner Betriebsparameter befindet, ja, also Temperatur, Spannungsversorgung und so weiter und so fort. Bei Quantengattern ist es anders. Die sind ziemlich flaky. Also wenn wir bei Quantengattern schon 99% erreichen, sind wir froh. Und ja. 99% klingt nach viel.
Ja, aber es ist richtig schlecht. Ja.
Das ist richtig schlecht.
Okay.
Das ist richtig schlecht.
Aber warte mal ganz kurz. Also diese Quantengatter, die haben auch noch so klassisch Input und Output. Das schon,
genau.
Oder?
Mhm. Ja, genau. Und jetzt ist die Sache halt die, das bedeutet, wenn wir so einen Computer bauen wollen, einen Quantencomputer, der was tatsächlich tut, dann darf natürlich diese Fehlerwahrscheinlichkeit in Summe, die darf eine gewisse Grenze nicht überschreiten. So ein idealisierter Quantencomputer, der benutzt sogenannte logische Qubits. Also ne, die minimale Anzahl an Qubits, die ich brauche im idealisierten Zustand.
Mhm.
Aber jetzt haben wir natürlich Qubits, die haben 1% Fehlerrate. Wahnsinnig hoch, wahnsinnig hohe Fehlerrate. Deswegen brauchen wir zusätzliche Gatter zur Fehlerkorrektur.
Okay. Zusätzliche Gatter, nicht Qubits.
Zusätzliche Gatter und zusätzliche Qubits.
Ach so,
tatsächlich
on top.
Ja,
ja, okay.
Ja. Und dann reden wir von den sogenannten physischen Qubits. Physische Qubits sind echte Qubits, die wir ne, auf Basis von irgendwelchen Phänomenen, ne, also wir haben ja schon mal über Photonen gesprochen, aber es hauptsächlich werden so Supraleiter verwendet und Supraleiter-Effekte, um Qubits in echt zu erzeugen. Und diese Anzahl der physischen Qubits, die ist natürlich für das echte Ding, was ich bauen will, relevant. Und die sind aber sehr, sehr viel größer als die Anzahl der logischen Qubits.
Okay. Aber was sind dann die logischen Qubits, wenn sie nicht physische Qubits sind? Das habe ich noch nicht verstanden.
Um ein logisches Qubit zu machen, also ein idealisiertes Qubit mit einer quasi Fehlerrate, die fast null ist, brauchst du viel, 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 viel mehr Qubits.
Okay, also jetzt habe ich verstanden.
Genau, ich sage mal so, das Verhältnis ist ungefähr 1 zu 5000. Ja, also um ein Qubit, ein logisches Qubit zu erzeugen, brauchst du 5000 physische Qubits und dann ist es quasi hinreichend sicher.
Mhm. Ja. Okay. Ja.
Das ist jetzt auch nur eine Hausnummer, die Zahl ändert sich auch ständig. Ja, also es kommt auch darauf an, wie man es betrachtet, aber jetzt nur so zur Einordnung. So, und dazu kommt, dass diese Qubits sehr langsam sind. Also während man bei einem klassischen Computer damit rechnet, ne, also es bedeutet, ich ändere die Eingabe, wann ändert sich die Ausgabe? Ja, das ist die Gatterlaufzeit. Die liegt so, sagen wir mal, bei einem 74F-Gatter, so zwischen 2 und 5 Nanosekunden. Und die ist bei einem Quantengatter sehr viel langsamer. Da reden wir von 1 bis 10 Mikrosekunden.
Ach was.
Ja, ja.
Okay.
Also die sind sehr viel langsamer. Ne, ich sag jetzt mal, wenn man 10 Mikrosekunden annimmt, dann ist das Faktor 2000 bis 7000 langsamer.
Okay.
Das ist Gatter.
Aber darauf kommt es wahrscheinlich nicht an, oder?
Bei einem Quantencomputer. Ja, doch, weil es
doch?
Läppert
okay.
sich. Es läppert sich. Die Anzahl der Gatter läppern sich. Also, jetzt komme ich langsam da jetzt so. Ja, wir konnten vorher ungefähr abschätzen, mit welcher Gatteranzahl und welcher Qubit-Anzahl man Shors Algorithmus berechnen kann. Shors Algorithmus, wir erinnern uns zurück, das ist der, mit dem man zum Beispiel elliptische Kurvenkryptographie brechen kann oder RSA brechen kann.
Mhm. Ja.
Und diese Schätzung, die lag ungefähr bei 100 Milliarden Toffoli-Gates. Ja, das ist ganz schön viel.
Den Satz merke ich mir. 100 Milliarden Toffoli-Gates, das ist echt ganz schön viel.
Ja, ist
sollte
es.
Sich jeder merken.
Ist es. Ist es. So, aber jetzt kommt Google. Ja, so jetzt kommt Google und das ist jetzt quasi bahnbrechend. Ja, oder beziehungsweise ich möchte es einfach mal einordnen, ja?
Ja.
Ende März, am 31. März 2026, publishen die ein Paper. Und das nennen sie Safeguarding Cryptocurrency by Disclosing Quantum Vulnerabilities Responsibly. Und sie sagen, hey, passt auf. Ihr braucht 100 Milliarden Tofoli Gates. Wir haben irgendwie durch, was weiß ich, cleveren Schmuh, den sie nicht sagen, was es ist, weil sie, naja, ich meine, das ist so. Das
responsible?
Ist, genau, das ist responsible. Sie sagen, oh, das ist uns zu heiß. Wenn wir das veröffentlichen, dann ist gleich alles kaputt. Ja.
Ach was.
Ja.
Okay.
So schlimm, ja, Spoiler Alert, ich finde es nicht so schlimm. Aber gut, sie sagen, wir brauchen jetzt nicht mehr 100 Milliarden, wir brauchen nur noch 90 Millionen Gates. Mhm. Also schon eine super, super substanzielle Verbesserung. Ne? Also ungefähr Faktor 1000 Gates und etwa 1200 Qubits, um elliptische Kurven der Größe 256 Bit zu knacken. Und das ist eben, ne, das Paper ist so geframed im Bitcoin-Kontext, das ist die Kurve, die eben auch für Bitcoin verwendet wird. SEC-P256K1, eine Koblenz-Kurve. Also sie sagen quasi, naja, wenn man so ein Ding bauen könnte, dann könnte man Bitcoin knacken. Ja, ja. Und damit könnte man beliebige Transaktionen durchführen, beziehungsweise sie schränken es auch ein. Sie sagen, naja, es sind nicht alle Bitcoin-Konten betroffen, aber es sind zumindest die ganz frühen Bitcoin Konten betroffen. Das hat jetzt aktuell ungefähr einen Wert von 100 Milliarden Euro, also 1,7 Millionen BTC. Und in Summe betroffen sind knapp 7 Millionen Bitcoin, also ungefähr 450 Milliarden Euro Stand heute.
Ja, das ist eine Hausnummer.
Richtig. Gut, so, und ne, also so implizit ist jetzt natürlich, wenn dein Quantencomputer weniger als 450 Milliarden Euro kostet.
Richtig, genau.
Dann ist das natürlich netto positiv.
Ja. Wobei in der Zeit hat der Kurs wahrscheinlich dann schon nachgegeben.
Ganz genau. Also es ist ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, weil sobald diese ganz frühen Bitcoiner, es gibt ja ganz viele Bitcoiner aus dieser Satoshi-Zeit, wo niemand genau weiß, gibt es da überhaupt den Private Key dazu noch oder so. Wenn die sich bewegen würden, Junge, da geht der Kurs mal steil, aber nicht nach oben. So, aber
okay, ja.
Die Geschichte ist aber noch wilder. Also, so das ist das, ne? Das ist so, die sagen, okay, pass auf, das ist jetzt viel einfacher. Ja, und
wenn du, ja. Ja, und sagt Google auch, wie weit wir davon entfernt sind?
Nicht so wirklich. Okay. Also jetzt gerade diese frühen Quantencomputer, da reden wir von 2-, 3-, 4-stelligen physischen Qubit-Zahlen.
Ja.
Ja. Also da sind wir weit von den, sie sagen ungefähr, man bräuchte eine halbe Million physische Qubits. Es gab da tatsächlich auch noch, ist jetzt glaube ich schon ein Jahr her oder so, gab es ein Paper. Also das Problem ist ja folgendes. Ne, du brauchst diese Fehlerkorrektur bei Quantencomputern.
Ja.
Aber es hat quasi ganz lange Zeit niemand geschafft, eine Fehlerkorrektur so zu machen, dass die Fehlerkorrektur mit seiner natürlich auch inhärenten Fehlerrate in der Lage ist, quasi diesen Threshold zu knacken, wo es quasi netto positiv ist. Verstehst du? Also du wirfst ja mehr Gatter drauf, dadurch erhöhst du natürlich die Fehlerrate des Gesamtsystems wieder und im Endeffekt, sage ich mal, hast du es lange Zeit für alle praktischen Applikationen damit nur schlechter gemacht. Das ist natürlich nicht praktikabel. Du brauchst quasi, du musst es besser machen, du musst quasi durch mehr Gatter musst du dann in Summe die Fehlerrate senken, weil wenn du die Fehlerrate steigst, dann brauchst du nicht korrigieren, das ist keine Korrektur. Klar.
Ja, ja.
Und da gab es, ist jetzt, glaube ich, 1-2 Jahre her, gab es auch von Google ein Paper, dass sie dieses Threshold geknackt haben. Also, dass es zum ersten Mal irgendwie sich lohnt, Fehlerkorrektur zu machen und damit natürlich quasi impliziert, jetzt müssen wir es nur noch hochskalieren.
Ja, klar.
Ja. Jetzt ist die Sache die natürlich, nur noch hochskalieren ist halt schön gesagt, ne? Aber du brauchst einen Haufen Zeug. Du brauchst, was weiß ich, Supraleiter, ja, so, diese Supraleiter brauchen Platz. Das ist nicht so, dass du die quasi so runter skalieren kannst, so klein machen kannst, jetzt zumindest Stand heute nicht, wie in einem klassischen Computer, ja, also wir haben viele höhere Strukturgrößen und dann hast du natürlich eine Menge, die schiere Menge, ja, so. Mhm. Also auf jeden Fall ist es so, dass diese ganzen, und das ist eine der Sachen, über die ich quasi dich loswerden möchte, ja, weil es ist gerade super heiß diskutiert, ja. Es gibt ganz viele Forscher, die jetzt sagen, boah, jetzt, spätestens jetzt müssen alle auf Postquantenalgorithmen umsteigen, weil jetzt steht der Quantencomputer vor der Haustür. Und naja, also ich glaube, da sind wir schon noch ein bisschen davon entfernt, alleine die Tatsache, dass es so schwer ist, überhaupt einzuordnen, überhaupt zu sagen, was ist denn der Quantencomputer, vor dem wir alle so Angst haben? Was kann der denn? Wann sind wir uns denn einig, dass wir diese Quantum Supremacy haben, dass wir einen Computer haben, der diese Quantenüberlegenheit beweist, also der was in nicht exponentieller Zeit berechnen kann, was nur auf einem Quantencomputer in nicht exponentieller Zeit geht, was auf einem klassischen Computer nicht geht. Weil da muss man auch sagen, gab es in der Vergangenheit schon oft so Claims, ah ja, das ist alles super, super gefährlich und wir sind super weit in der Forschung. Und dann stellt sich raus, naja, also so einfach ist es nicht. Also tatsächlich hat über diese Google-Neuerung mit dieser Fehlerkorrektur, die ich ja erwartet habe, hat Nature damals geschrieben, also ein super, super renommiertes Magazin. Ja. Nature hat im Oktober 2025 geschrieben, Google claims, in Anführungszeichen, Quantum Advantage, Anführungszeichen Ende, again, und dann M-Dash, but researchers are skeptical. Okay. Ne, also Nature schreibt, die sagen schon wieder, sie haben einen Quantencomputer. Naja, lol, ja, so.
Aber was du sagen willst, ist die Frage, was ist denn wirklich Quantencomputer? Beziehungsweise, wann haben Quantencomputer tatsächlich einen Vorteil? Also wann sind sie stärker als normale Computer?
Ja.
Halt eben nur in bestimmten Fällen, oder? Also wenn wir ihnen bestimmte Probleme geben, wie zum Beispiel, wenn es rund um Verschlüsselung oder so.
Ja, aber der Witz ist, das ist völlig wild, weil nicht mal da. Also pass auf, diese Story ist so gut. Die muss ich ja, deswegen müssen wir noch, tut mir leid für alle, die das mega lame finden.
Es geht noch.
Okay. Da sollte man meinen, okay gut, wir können ja einen Quantencomputer simulieren, auf einem klassischen Computer. Ne? Und tatsächlich gibt es ja auch Quantum APIs schon. Es gibt Quantencomputer in der Cloud, ja. Und die kannst du benutzen. Da kannst du quasi einen API-Request hinschreiben. Ich sage jetzt mal, du schickst quasi wie du deine Toffoli-Gates verschaltet willst, schickst du dahin und dann wird das dauert natürlich dann irgendwie sekundenlang und dann kommt da eine Antwort zurück, da hast du eine Quantenantwort auf einem echten Quantencomputer berechnet.
Okay.
So.
Ja. Ja.
Da stellt sich eine Firma hin, das war jetzt auch irgendwie letzten Monat oder so. Das ist das sogenannte Project 11. Das ist ein super shady Ding. Ich weiß es nicht. Guck, wenn du auf diese Webseite gehst, die ist nur schwarz und du kannst dich für ein Newsletter anmelden, die haben einen Blog, die schreiben weder, was sie tun, wie die ihr Geld verdienen, irgendwas. Das ist so ein Quantum-Startup in Stanford, der CEO ist so ein Ex-US Army Special Forces Typ, es ist völlig wild. So. Ist so. Alex Pruden heißt er. Und die sagen, okay, pass auf, wir wollen Quantencomputer vorantreiben und wir loben einen Preis aus. Das war diese sogenannte Q-Day Prize Challenge. Also das heißt, es gibt diese Quantencomputer APIs.
Ja.
Jemand, der zeigen kann, dass er ECDLP knacken kann in quasi linearer Zeit, also was nur auf einem Quantencomputer möglich ist, der kriegt als Gewinn ein Bitcoin. Also, ne, weiß nicht, war ja mal bei 100.000 Euro oder so, ist ja jetzt ein bisschen abgestürzt, aber trotzdem noch viel Geld. Ja.
Ja.
So. Daher kommt Giancarlo Lelli. So ein Typ, der kein Quantenexperte ist, sondern ein, nach Selbstauskunft, Zitat, Technology Leader with 10 plus years in Enterprise Software, Full Stack Architecture and Cloud Native Development.
Das ist schon was. Das reicht.
Genau. Also es ist ein Dev. Ich will ihm seine Leistung nicht schmälern. Es ist ein Dev.
Ja.
Aber es ist ein, Quanten-Ahnungsloser. Und er vibe-codet, das kannst du dir nicht ausdenken, er vibe-codet sich eine Lösung daher.
Also mit einer AI.
Einer KI, genau.
Ja, ja.
Er schickt die gevibe-codete Quantenlösung da ein.
Okay.
Und die funktioniert. Die kann Shor's Algorithmus ausführen. Und Shor's Algorithmus wird quasi auf diesem Quantencomputer, du kannst einen Key aus einem Public Key, kannst du den Private Key zurückrechnen. Das, was also nicht gehen sollte, geht plötzlich auf diesem Ding. Und er holt sich den Preis ab, Mann.
Okay. Krass.
Und dann, die Geschichte ist noch nicht zu Ende, die Pointe kommt erst noch. Und dann kommt einer her und sagt, okay, gut, was passiert eigentlich, wenn wir von der Implementierung, die ist Open Source, die kannst du auf GitHub, kannst du dir runterlesen.
Von die Implementierung des Quantencomputers.
Die Implementierung von dem Algorithmus, der auf dem Quantencomputer ausgeführt wird. Okay. Die ist Open Source. Die hat der Giancarlo quasi hochgestellt und als Submission eingereicht.
Ja, verstehe. So. Alles klar.
Ja. Das bedeutet, es geht jemand her und sagt, okay, gut, da gibt es ja Instanzen, die einen API-Call zu dem echten Quantencomputer herstellen und den fragen, hey, pass auf, ne? Bei den und den Gattern, was kommt raus? So, und dann sagt der Quantencomputer was, am Ende funktioniert Shor's Algorithmus. Der Typ ersetzt alle solchen Orakel-Queries, also alle Anfragen an den echten Quantencomputer, mit Zufallsantworten. Na? Wir würfeln einfach. Wir würfeln einfach und wir geben entweder 0 oder 1 raus, je nachdem.
Okay.
Und der Algorithmus funktioniert immer noch.
Ach, schön.
Ja, genau. So. Und der, der Algorithmus funktioniert deswegen immer noch, weil für sehr kleine Zahlen, das funktioniert nur für kleine Zahlen, für sehr kleine Zahlen funktioniert Shor's Algorithmus halt auch, wenn du quasi dem Müll fütterst. Ja? Aber für große Zahlen halt nicht mehr. So.
Ja.
Das hat aber von denen keiner gecheckt. Und die haben dem halt einfach das Bitcoin ausgezahlt. Ja? Und das ist aber voll der Slop. Und es ist nicht so, dass das jetzt neu wäre oder so, sondern tatsächlich hat im Jahr 2005, vor 20 Jahren, hat Craig Gidney ein Paper veröffentlicht auf der SIGBOWIG. Das ist so eine Konferenz, wo lauter so Turbo-Nerds so Insider-Witze tauschen, sage ich mal, hat ein Paper veröffentlicht, das er genannt hat Falling with Style, Factoring up to 255 in Anführungszeichen with a quantum computer. Und da hat er quasi auch gesagt, naja, Shor's Algorithmus ist halt quasi so gutmütig, dass ich ganz viel in Anführungszeichen faktorisieren kann, auch wenn mein Quantencomputer komplette Grütze ist.
Okay, okay.
Also verstehst du, was ich sagen will, ist, es ist nicht nur voll schwierig, einen Quantencomputer zu bauen, sondern es ist auch richtig schwierig, wenn einer sich hinstellt und sagt, ey, ich habe einen Quantencomputer, überhaupt zu beurteilen, ist es einer, selbst wenn der irgendwie so ein bisschen funktioniert, weil außer der funktioniert mit richtig vielen Qubits, ja, ist dieser Nachweis, diesen Nachweis dieser Quantum Supremacy zu führen, der ist exorbitant schwierig.
Okay, und selbst mit einer großen Zahl würde das nicht gehen, oder wie?
Ja doch, aber für große Zahlen hat der halt zu wenig Qubits. Die kannst du nicht ausrechnen.
Okay, verstehe. Ja, ja, okay.
Das ist genau die Krux.
Ha, ja.
Okay. Naja, also auf jeden Fall, es ist, das ist ein wildes Thema. Es ist, es gibt noch dieses Thema, das ist so gelayert. Das ist, dann, dann war es so, ne, also die, ne, was ist da jetzt die Responsible Disclosure, wenn die sagen, naja, wir haben da jetzt irgendwie so ein neues Gatter oder so eine neue Topologie und die ist um Faktor 1000 besser. Ja, gut, aber woher wissen wir denn, dass sie das wirklich haben, wenn sie nicht verraten, wie es funktioniert.
Können sie auch einfach erfinden, ja. Die Responsible Disclosure ist ja dann aber, dass sie mit dieser Möglichkeit rechnen, dass es möglich ist, das zu tun, oder? Dieses Ding zu bauen. Sonst kannst du ja auch sagen, Leute, physisch geht es halt einfach gar nicht. So ein Monster kannst du gar nicht erschaffen.
Also, naja, aber ich meine, diese Behauptung aufstellen kann ja jeder. Ich kann ja auch sagen, hey, ich glaube, mit vier Qubits und ein paar ollen Zehennägel kann ich irgendwie ECDLP 256 knacken. Also, aber der Witz ist, das haben sie natürlich nicht gemacht. Das muss, hat ja wissenschaftlichen Anspruch. Deswegen haben die einen sogenannten Zero-Knowledge-Proof in ihrem Paper reingeschrieben, wo sie geschrieben haben, okay, pass auf, es gibt, und das ist so wild, das ist so wild. Du kannst quasi zeigen, dass du ein Programm hast, das du nicht veröffentlichst, aber das gewisse Eigenschaften hat. Und da kannst du quasi diesen Beweis führen. Ja?
Hä?
So.
Ja. Das klingt wild.
Das ist,
was?
Also,
kannst du es mir in einer Analogie erklären oder so?
Genau. Ich sag, ich habe einen Schraubenschlüssel, der es mir erlaubt, eine Schraube mit 500 Newtonmeter anzuknallen. Und ich brauche nur meinen kleinen Finger dafür. So. Aber ich möchte nicht, dass du mir den nachbaust, weil das ist voll revolutionär. Deswegen einigen wir uns drauf, es gibt quasi eine Kamera, die mich bei meiner Operation filmt und die generiert mir Muttern und die generiert mir Gewindestangen und ich wende mein Werkzeug darauf an, ja, so. Und am Ende kommt da quasi so eine Zahl raus, so ein Beweis raus und diesen Beweis kann ich dir geben und du kannst dann also sehen, okay, der Johannes, der hat irgendwas gefilmt, das genau das erreicht hat, da hat er nur seinen kleinen Finger verwendet und am Ende waren die Schrauben angezogen mit 500 Newtonmeter Drehmoment, ja?
Ja.
Aber wie er es gemacht hat, weiß ich nicht. Aber es ist quasi legit. So, du kannst also diesen Beweis kontrollieren, aber du erfährst nicht, wie ich es gemacht habe.
Okay, verstehe, ja.
Aber Ey, das ist so eine, ist das, diese Geschichte, Reinhold. Aber da gibt es natürlich Software, diese Software, die diese Beweisführung macht und die Software, die diese Beweise auch testen kann.
So. Das ist so eine Standardsoftware.
Ja, das oder ist schon oder? So Spezialsoftware. Okay. Das ist schon hochspezialisierte Software, die tatsächlich auch von Google stammt. Also das ist so eine virtuelle RISC-V-Maschine, die diesen ganzen Schmuh macht und so weiter. Aber die hatte halt Bugs. So. Und dadurch, dass die Bugs hatte, konnte man die halt auch exploiten. Und dann haben ein paar sehr clevere Leute bei Trail of Bits, das sind wirklich super, super gute Red Team-Hacker, ja, so ganz, ganz bekannt, weltweit bekannt. Die haben diese Flaws verwendet und haben dann einen Beweis produziert, der sagt, ich kann dasselbe, aber ich brauche gar keine Toffoli-Gates dafür. Null. So. Und dann, gut, dann ist der Bug gefixt worden. Das ist nur quasi so eine Tangente, ja. Dann ist der Bug gefixt worden und dann gab es einen neuen Beweis. Also die Google scheint schon irgendwas zu haben, aber ich sag nur, weißt du, das ist so wild. Weil es gibt lauter Software, auf die sich Leute verlassen und irgendwie ist die vielleicht fehlerhaft und so. Und das ist alles so komplex, dass die allerwenigsten Leute überhaupt noch verstehen, was überhaupt passiert. Und ich meine, du musst es halt einfach nur glauben.
Ja.
Also meine persönliche Meinung ist ja, also Quantencomputer sind halt so ein bisschen wie Kernfusion. Sehe ich echt, ich sehe da ganz, ganz deutliche Parallelen. Ne? Mhm. Also Kernfusion erzählen die auch immer, ne, in 50 Jahren haben wir den Fusionsreaktor am Start. So. Mhm. Und mit Sicherheit, also wir haben, mit Sicherheit haben wir schon Fusion gemacht. Ja, so genau, eine Wasserstoffbombe ist Kernfusion und also irgendwie so, genau.
Es, und geht im Labor hat man es ja auch schon gezeigt. Ja, genau, Fusion.
Genau.
Für eine gewisse Zeit ist möglich. Also so ein bisschen was hat man schon gesehen, aber die Frage ist natürlich, ob es in der Größe tatsächlich jemals funktioniert.
Richtig. Und das ist genau die Frage, die wir hier auch haben. Weil gerade dieses Rauschproblem, also dieses Skalieren, dieses, naja, wir müssen jetzt halt, ne, wir müssen von 1000 physischen Qubits, müssen wir halt auf 500.000 hoch. Mhm. Das ist halt, finde ich, die große Preisfrage. Und tatsächlich, ne, es gibt Quantencomputer. Es gibt auf der PyCon 2024 einen super guten Talk von Rakim Davletkaliev. Das ist jemand, der bei so einem, bei IQM arbeitet. Das ist so ein finnisches Quantum-Startup. Und der zeigt unter anderem Demos von ihrem Quantencomputer. Der ist mit Sicherheit nicht perfekt, ja. Das ist auch nicht die neueste Generation, die der zeigt. Aber da zeigt sich, ne, schon wenn du einfach nur 4 Qubits hast und du verschränkst die gar nicht und du sagst, ich initialisiere die alle auf 0 und ich messe die, dann hast du schon 2% Fehler da. Mhm. Und wenn du anfängst, die zu verschränken, dann steigt der Fehler quasi bei einer einzigen Verschränkung auf 12% an. Also diese Fehlerrate, die ist extrem hoch. Und er sagt selber, ne, diese Kalibrierung und so, das ist einfach richtig schwierig.
Also warte nochmal kurz, also dieses, ich setze 4 Qubits auf 0 und messe dann und dann erwarte ich auch, dass alle 4 auf 0 stehen. Ne?
Korrekt.
Also darum geht es ja einfach ganz, ganz primitiv, ganz simpel. Und plötzlich in 2% der Fälle ist halt 1 irgendwie auf 1 oder wie auch immer. Oder eben nicht alle 4 auf 0. Ja, kann auch irgendwie anders sein. Ja,
genau. Okay. Und wenn du die verschränkst, also auf eine gewisse Art mit so einem Controlled Not Gutter, CX Gutter, dann erwartest du so eine genaue 50-50-Verteilung. Dann erwartest du entweder 50% 0 oder 50% 1, aber gibt dann halt auch so Zwischenzustände, wo halt mal das eine oder andere Gutter kippt. Ja, also dieses Rauschen, das ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Das ist ein Riesenproblem für Quantencomputer. Und da ist die Frage, lässt sich das überhaupt in den Griff kriegen? Eine letzte Sache möchte ich noch sagen. Ich weiß, es ist schon ein bisschen lang, aber das ist, ich bin, Reinhold, ich muss es los.
Raus damit.
Also, wir haben ja mal gesagt, symmetrische Krypto ist quasi nur so betroffen, dass sich die Bitzahl halbiert.
Mhm.
Ja. Und das stimmt auch. Ich würde auch sagen, in erster Näherung stimmt es auch. Das ist korrekt. Weil es gibt einen Algorithmus, das ist Grovers Algorithmus. Für symmetrische Krypto ist es Grovers Algorithmus, für asymmetrische Krypto ist es Shor's Algorithmus, der eben symmetrische Algorithmen brechen kann. Und bei Grovers Algorithmus ist tatsächlich sogar bewiesen, dass der optimal ist. Also es gibt keinen Algorithmus, der besser ist. Und der hat quasi die Komplexität der Wurzel von dem Schlüsselraum. Also bei 128 Bit ist die Grover-Komplexität 2 hoch 64. Mhm. Ja, so. Deswegen sagt man, naja, dann nutzt halt IS-256, weil dann hast du quasi immer noch 128-Bit-Sicherheitsniveau.
Ja.
Aber, das ist jetzt voll spannend, angenommen, du würdest klassisch diesen Algorithmus brechen, dann würdest du sagen, naja gut, jetzt habe ich halt diesen riesigen Schlüsselraum und dann stelle ich mir halt mehrere Instanzen von demselben Computer hin und ich rechne das parallel. Der Witz ist folgender, dass bei einem klassischen Computer dieser parallele Aufwand, du teilst das Problem, ne, du hast den Kuchen und du teilst den in 8 Stücke auf, dann ist jedes von diesen Stücken 1/8 groß. Außer bei Quantencomputern. Bei Quantencomputern, wenn du einen Quantenalgorithmus verwendest, dann hast du deinen Kuchen und du teilst den in 8 Stücke, aber jedes dieser 8 Stücke ist größer als 1/8. Also in Summe, je mehr du partitionierst dieses Problem, umso stärker vergrößerst du den in Summe notwendigen Gesamtaufwand auch.
Okay, ja. Das heißt, eigentlich ist ja der Vorteil vom Quantencomputer, dass du es nicht partitionierst, sondern dass du es beisammen lässt.
Richtig, das kannst du aber nicht. Also das Ding ist nämlich das, ja. Also bei einem Quantencomputer, der Grovers Algorithmus ausrechnet, dem musst du das Problem geben und dann musst du den machen lassen. Ja, so. Und am Ende kommt Hopp oder Top raus. Den darfst du nicht unterbrechen und du machst deine Messung ganz am Ende. Und jetzt ist die Frage, okay, wie lange kannst du den rechnen lassen? Und so die Annahme, die wir heute treffen, ist, dass wir den 10 Jahre durchgehend rechnen lassen. Also es bedeutet, ja, naja, 10 Jahre lässt du den rechnen, 10 Jahre kippt kein einziges logisches Qubit auf eine unerwartete Weise. 10 Jahre lang hast du natürlich 0,0 Stromausfall und nix. Ja, also, und am Ende misst du und dann kommt das richtige Ergebnis raus. Das ist schon mal, würde ich sagen, also wild.
Ein wenig lang.
Ja. Ja, genau, das ist schon lang, aber ich sag mal, das ist noch, könnte man noch argumentieren, ja gut, wir kriegen das hin, ja. Aber der Punkt ist halt, selbst mit solchen Computern, du bräuchtest von denen so viele, dass du selbst IS 128 quasi nicht auf ein Niveau runterbringen könntest, wo es knackbar wäre. Deswegen sagen viele der großen Quantenforscher, insbesondere finde ich den Filippo Valsorda da ganz cool, der das ein bisschen differenziert betrachtet, auch sehr nachvollziehbare Rechnungen dazu anstellt. Der sagt halt, naja, er möchte lieber, dass sich die Leute quasi auf asymmetrische Krypto fokussieren, weil symmetrische Krypto, das ist Prio 2. Das ist immer noch deutlich weiter weg, als man denkt, selbst wenn man IS 128 benutzt. Für alles Neue würde ich trotzdem IS 256 einsetzen. Gibt keinen Grund, es nicht zu tun.
Genau, ja, also, warum nicht? Ja.
Ey, also auf jeden Fall, ich musste das loswerden, Reinhold, weil es ist so wild. Dieses Thema ist so wild. Es gibt da so viele Wendungen und so viele schräge Sachen, dass ich, und ne, auf der einen Seite Leute, die schreien, hey, der Quantencomputer, der ist um die Ecke. Der kommt. Und
auf der anderen Seite weiß man nicht mal, was der Quantencomputer ist.
Ja, genau. Auf der anderen Seite diese Ahnungslosigkeit selbst von Leuten, die sich quasi Quanten-Startup auf die Fahnen schreiben. Ja, das ist ihr Alleinstellungsmerkmal. Also so, ich weiß nicht, was denn. Die schreiben nicht, woher sie ihr Geld haben. Also ich nehme mal an, das wird irgendwie Venture Capital. Ja, muss es sein.
Wie verdienen von einem Bitcoin-Bro.
Ja, ja, das ist total wild auf jeden Fall.
Okay. Ja.
Also ich glaube, das bleibt spannend und es ist, glaube ich, auch ganz gut zu wissen, ja, auch wenn man diese bahnbrechenden Neuerungen hört, man muss es alles, ne, es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Echt spannend.
Also fandest du, kriegen wir jetzt wieder Beschwerden, Reinhold?
Nee, weil heute hast du wirklich versucht, das so gut wie möglich zu erklären.
Im Gegensatz zu sonst.
Im Gegensatz zu sonst, ja. Nee, ich konnte halbwegs folgen, glaube ich. Und ja, 100 Milliarden, wie heißen die Toffolo-Gates?
Nee, wie Toffoli.
Toffoli-Gates sind schon ganz schön viel.
Das sind ganz schön viele Gates.
Ja, super. Ja, mich würde es voll interessieren, was unsere Hörerinnen und Hörer denken über die Folge. Hat es euch Spaß gemacht? Habt ihr was gelernt? Konntet ihr irgendwie mithalten mit den Gedanken? Dann schreibt uns bitte an mail@cybersecurityentschlüsselt.de. Hinterlasst einen Kommentar bei Spotify. Ist auch immer super, die zu lesen und zu beantworten. Johannes, dir noch einen wunderschönen Abend.
Dir auch, Reinhold. Mach's gut. Tschüss.
Danke, ciao.